Offenbarung 20. Das tausendjährige Reich. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel, und der Satan, und er fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, und die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Nun haben wir heute Abend dieses Thema des tausendjährigen Reiches. Was ist das? Interessant, wir haben in der Bibel nur in Offenbarung 20 einen Hinweis auf dieses kommende Geschehen. Dann noch ein wichtiger Punkt, den wir bedenken müssen. In den Reformationsschriften, den Bekenntnisschriften der Augsburger Konfession, die 1530 damals von Melanchthon zusammengestellt wurde, etwa in Österreich sind ja die Gemeinden Augsburger Bekenntnisses bis heute noch die entscheidende Lehrgrundlage, dort wird ausdrücklich in Artikel 17 als Irrlehre verworfen Leute, die an das tausendjährige Reich glauben. Das ist ja immer auch ein Grund, dass wir sehen müssen, so geht es ja sicher auch nicht ganz. Wir sind unheimlich dankbar für die Erkenntnisse der Reformatoren, aber wir haben immer wieder Sorge, wenn Lehrerkenntnisse über die Schrift gestellt werden. Was war der Grund damals? In verschiedenen Zeiten der Kirchengeschichte hat gerade dieses Kapitel Offenbarung 20 Menschen zu sehr extremen Erwartungen angetrieben. auch in der Reformationszeit. Aber nicht nur da, es begann eigentlich schon in der ersten Christenheit, besonders also etwa um 400 herum, wie das Römische Reich zusammenbrach, gab es viele ganz extrem schwärmerische Gruppen. Das ist ja immer etwas, dieses überhitzte, fiebrige der Erwartung, werden Sie in jeder Generation auch finden, dass ganz übersteigerte Vorstellungen sind. Ist ja komisch. Für alle, die neu im Glauben sind, ist es überraschend, dass es eine Gratwanderung immer ist im Glauben, die man gehen muss. Man kann zu allen Seiten abschürzen, rechts und links, in der Bibelkritik und in einem völlig übersteigerten, unrealistischen, extremen Verständnis. In der Reformationszeit waren es wieder Gruppen, die gerade das tausendjährige Reich ausgerufen haben. Wir haben jetzt nicht Zeit, das ausführlich darzustellen. Es war in Münster, hat damals der Prophet Knipper Dolling, ist ein schöner Name, hat etwa gesagt, jeder dürfe so viele Frauen haben, wie er will. Wir leben jetzt im tausendjährigen Reich. Die vollkommene Paradieseszeit ist angebrochen. Es ist ganz grauenhaft dann zusammengebrochen, dieses tausendjährige Reich. Wir wissen ja, dass bis zum Dritten Reich dieser Begriff des tausendjährigen Reiches benutzt wurde von den weltlichen Ideologen, um diese Hoffnung der Christen zu missbrauchen und zu etwas ganz anderem zu benutzen. Interessant war, dass Philipp Jakob Spener, der dann den Pietismus begründet hat, und es ist immer interessant, wenn man auch in die Geschichte reingeht, der hat ja schon ganz frühzeitig in seinen Schriften gesagt, das sei nicht richtig gewesen, von den Reformatoren den sogenannten Chiliasmus, das heißt eigentlich die tausendjährige Erwartung, einfach zu verdammen, denn das sei wichtig, wenn Christen eine Hoffnung besserer Zeiten hätten. So war es dann im Pietismus immer wieder genannt worden, die Hoffnung besserer Zeiten. Und es hat gerade im Pietismus dann sehr viel Bibelausleger gegeben, die sich mit dieser Hoffnung auf dieses kommende Reich beschäftigt haben. Wir werden uns nachher dann im Bibeltext noch einmal genau ansehen müssen, was jetzt für uns daran so wichtig ist. Wir sehen also Missbrauch dieser Bibelstelle, eindeutiger Missbrauch, nämlich auch das ganz Gefährliche, und darum verstehen Sie, warum die Reformatoren dagegen waren, das Missverständnis, als ob die Kirche eine Weltherrschaft aufbauen würde. Das wäre ja das, Christus herrscht auf dieser Welt und dann sind es Menschen, die sagen, ich herrsche im Namen Christi, Papsttum etwa, und die bauen ein irdisches Reich und rufen das als tausendjähriges Reich aus. Darum verstehen wir, dass in der Augsburger Konfession, die damals unter dem Druck diese Formulierung beschlossen haben. Für uns gilt aber auch im Blick auf Offenbarung 20, das was nachher am Ende steht in Kapitel 22, wenn jemand etwas wegtut, von dem wird der Anteil am Leben weggenommen, am Baum des Lebens. Wer etwas vom Wort der Offenbarung wegtut, von dem wird Gott wegtun, von seinem Anteil am Baum des Lebens. Offenbarung 22, Vers 19. Da haben wir gar kein Recht dazu, in der Bibel an irgendwelchen Stellen zu sagen, das sei nicht für uns gültig und wichtig. Aber wir wollen dabei in Erinnerung behalten, was ist die Offenbarung? Die Offenbarung war für die ganze Zeit, haben wir so verstanden, ist ein Trostbuch. Sie eignet sich nicht, um in Neugier gewisse Daten der Zukunft herauszulesen oder auch starr gewisse Abläufe festzukriegen. Denn wer das will, der scheitert. Jesus selber sagt, nicht einmal er als der Sohn Gottes wisse den Zeitpunkt der Wiederkunft. Dann können es wir auch nicht aus der Offenbarung rauslesen. Die Offenbarung bleibt ein Trostbuch. Es sind Dinge, die uns enthüllt werden. Mich hat's gefreut, dass ein Ausleger wie Karl Hartenstein, der große Prälat von Stuttgart, in seiner ausgezeichneten Offenbarungsauslegung an dieser Stelle sagt, mir ist viel verschlossen. Und das ist gut so, dass er sagt, ich bin gespannt, wenn ich einmal in der Ewigkeit alles von Kapitel 20 verstehen werde. Auch das ist nie eine Schande, wenn Sie sagen, ich verstehe das nicht. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Ich kann nicht einmal mit meinem irdischen Kopf verstehen, was Ewigkeit ist. Wie lang dauert Ewigkeit und hat Ewigkeit ein Ende oder hat es kein Ende? Das kann man sich nicht denken, weil das unser Denken sprengt. Und es gibt auch hier in der Auslegung Dinge, die unser Denken sprengen. Wenn Sie im Hauskreis so einen schwierigen Schwerenöter mit Fragen haben, der kann Sie ja immer außer Gefecht setzen mit so ein paar alte Tricks, Sie kennen ja die Fragen, die da immer kommen. Und da haben Sie, bitte doch nie eine Scheu zu sagen, Entschuldigung, es gibt Fragen, auf die man keine Antwort hat. Es gibt viele neugierige Fragen, die ich nicht beantworten kann. Das sind viele ganz erstaunt, die meinen, man könne alles beantworten, man kann viel nicht beantworten. Die ganzen Warum-Fragen Ihres Lebens können Sie auch nicht beantworten. Aber es gibt auch Dinge der Bibel, die wir mit unserem kleinen Kopf nicht verstehen. Die ganzen Fragen des Leides verstehen wir nicht. Die Fragen des Schweren, was uns auf den Rücken gelegt wird. Also wir wollen ganz mutig auch hier sagen, wir verstehen viel nicht. Denn jetzt auf einmal wird gesagt, in dieser Weltgeschichte, nachdem der Antichrist vernichtet ist, kommt es noch einmal zu einer ganz großen Friedenszeit über die Erde. Das ist die eindeutige Aussage hier. Weitere Fragen, die aufbrechen. Kann ein Engel das einfach so leicht tun, die Macht des Bösen, des Satans binden? Ja, offenbar. Da kommt auch die Frage, warum hat das Gott nicht früher getan? Warum lässt er dem Teufel so viel Macht? Gibt es keine Antwort drauf. Eine Realität. Viel wichtiger ist die Frage, was verstehen wir? Offenbarung 20 ist für uns gültiges Gotteswort. Was verstehen wir daraus? Ganz wichtig für Ihren Glauben ist die Hoffnung des Reiches Gottes, das ja angebrochen ist mit dem Kommen Jesu, ist kein Traum, ist kein Fantasiegebilde, ist nicht bloß geistig oder sinnbildlich, sondern ist real. Und es wird einmal real fassbar auf der Welt sein. Das Reich Gottes, das für uns leider nicht fassbar ist. Die Kirche ist ja viel zu sehr Welt, als dass sie so sichtbar Reich Gottes wäre. Das Reich Gottes ist ja immer mitten unter uns, sagt Jesus. Und sobald man hinschauen will, sieht man lauter sündige Menschen. Und doch ist das Reich Gottes da, weil der Herr Jesus heute hier wirkt, auch unter uns heute Abend. Dieses Reich, wo Christus herrscht, das kommt einmal so vollkommen, dass der Teufel keine Macht hat. Und zwar in dieser Welt. Und das war für viele Christen, gerade etwa in der Erweckungsbewegung, immer wieder eine große Ermutigung, konkret in dieser Welt etwas zu tun. Nicht nur eine Hoffnung auf bessere Zeiten zu haben, sondern ganz konkret und sichtbar an dieser notvollen Welt zu arbeiten. Schwer erziehbare Kinder zu sammeln und zu sagen, es ist eben möglich im Reich Gottes. Wie heißt, und brich in Satans Reich mit Macht hinein. Wir haben einen Herrn, der in dieser Welt etwas wirken will. Und die vielen mutigen Täter, die im Namen Jesu etwas gewagt haben, haben von der Hoffnung des tausendjährigen Reiches gelebt. Auch wenn sie in ihrem ganzen Leben nichts gesehen haben, als ihren kleinen Dienst, müssen wir rückblickend sagen, es war das Reich Gottes da. Was hat denn einen Zinsendorf beflügelt und die ganzen Leute der Diakonie, wenn nicht dieses, zu wissen, das Reich Gottes kommt in dieser Welt und der Teufel siegt eben nicht, sondern am Ende schenkt der Herr, wenn er den Satan bindet, schenkt er sein neues Reich. Also das ist mir der erste Punkt. Das Reich Gottes ist real, auch wenn wir es nicht als real empfinden. Wenn wir in dieser Welt die reale Macht des Bösen sehen und sagen, es ist eigentlich wirklich so, dass der Teufel alles in der Gewalt hat. Die ganze Welt liegt im Argen, heißt im Johannesbrief. Aber wir beugen uns nicht darunter, sondern haben die gewisse Zuversicht, dass wir im Namen Jesu auch hier dem Teufel Trotz bieten können. Und es ist ja immer wieder schade, dass wir so wenig wagen. In Frankfurt, wo diese kleine Gruppe von bibeltreuen Leuten das Haus Metanoia begonnen hat, diese Drogenarbeit, was haben die in Frankfurt an der Hauptwache unterm härtesten Drogenzentrum Leute zu Jesus führen dürfen? Und wenn Sie das Büchlein Rocky lesen und so, so gewaltig, was da heute passiert, wo Leute einfach erleben, der Herr ist Sieger, Jesus siegt. Und nicht bloß im übertragenen, sinnbildlichen Meinen, sondern ganz konkret in dieser Welt. Und gerade die Zeit der Erweckung war ja voll davon, dass sie so viel gewagt haben auf allen Gebieten, und wir sollten uns hier von der Hoffnung des tausendjährigen Reiches wieder anstecken lassen. Wir wollen ganz deutlich noch einmal sagen, wir sind nicht der Meinung, was heute viele haben, können Sie fast heute mit Ihren Kindern schon diskutieren, bei uns können wir es auch dauernd, von den Religionslehrern in den Schulen, die vertreten da also wirklich die Meinung, dass, verstehen Sie, wenn wir uns heute nur ein bisschen gesellschaftlich engagieren und politisch die richtigen Zustände schaffen, dass das in ein Paradies einmündet. Das ist ja nicht die Meinung der Offenbarung. Es geht durch diese grässlichen Zorngerichte Gottes hindurch. Wir wollen uns nicht dieser optimistischen Meinung von New Age anschließen. Dem spricht die Offenbarung so radikal dagegen. Sondern es geht doch darum, dass Christi Sieg in dieser Welt so gewaltig ist, dass wir auch heute schon auf dieses Warten hin Zeichen setzen können. Und es gibt wirklich diese Ermutigung für uns, schlag dem Teufel die Türen ein. In diesem Sinn. Oder die Fenster. Also, das ist die Hoffnung des tausendjährigen Reiches, die Erwartung des kommenden sichtbaren Reiches Gottes. Und die zweite Erkenntnis, die wir haben, ist, dass hinter dem Ablauf dieser Welt nicht der Zufall steht, sondern dass Gottes Geschichte noch einmal auch die Schönheit dieser Welt aufleuchten lässt. Wir könnten ja manchmal als Christen in der Gefahr stehen, alles immer negativ zu sehen und zu sagen, es ist alles Mist, alles blöd, alles schlecht, alles, ich will gar nicht mehr leben in dieser schlechten Welt. Jetzt bin ich gerade mit Wetterbeobachtung nicht richtig vielleicht informiert. Ich weiß nicht, wann es ein schönes Abendrot gibt. Am Regenabend oder also jedenfalls am Abend des Tages, wo noch einmal das schöne Abendrot aufleuchtet, bevor die Nacht kommt. So leuchtet am Ende dieser Welt, kurz vor ihrem Untergang im Weltgericht, leuchtet noch einmal kurz die Schönheit, fast die paradiesische Schönheit der Welt auf. Und das ist für Christen auch ganz wichtig, dass sie nicht Weltverächter werden. Es gibt so einen Zug, vielleicht kommt er aus den asketischen Gedanken, dass man sagt, alles böse, alles sündig, alles schlecht. Wir wollen sehr genau wissen, was der Teufel zerstört. Aber wir wollen differenzieren, dass die Dinge an sich von Gott wunderbar geschaffen sind, auch die Schönheit der Welt. Und dass es einen Durcheinanderbringer gibt, der hier beim Namen genannt ist, Satan. Und am Ende leuchtet noch einmal die Schönheit der Welt auf, und das müssen Christen wissen, dass sie eine richtige Einstellung auch zu den Dingen dieser Welt kriegen. Die Gotteswelt bleibt, und im Heilsplan Gottes noch einmal leuchtet am Ende die Schönheit dieser Welt auf. Und das Dritte, was wir aus dieser Offenbarungsrede vom tausendjährigen Reich lernen können, ist, wie Gottes Werben um diese Welt kein Ende hat. Es geht doch in diesem tausendjährigen Reich noch einmal darum, dass es eine Zeit der Weltmission ist. Noch einmal werden die Völker Gelegenheit haben, das Evangelium zu hören. Und sie werden es nicht annehmen. Dieses furchtbare Werben Gottes um die Welt und das Nein der Menschen und die große, unendliche Barmherzigkeit Gottes triumphiert bis zum Schluss. Und dann kommt das Gericht. Auch dieser Gedanke ist für uns entscheidend wichtig. Wenn wir heute so leicht missverstehen die Güte und Geduld Gottes, dann sollen wir sehen, wie teuer diese Güte Gottes ist, der nicht müde wird, sondern um diese Welt wirbt. So hat nie ein Mensch je in unendlicher Geduld Verlorene gesucht, wie unser Gott. Ich würde jetzt am liebsten eine ganze Abendbibelstunde nur über das Thema machen. Und Sie merken auf einmal, wie dann diese Rede vom tausendjährigen Reich, die uns gewiss eine prophetische Zukunftserwartung macht, die kommt. Wie diese Sache wichtig ist für unser ganzes Denken und zu unserem Glauben dazugehört. Ich möchte Sie aber ganz eindrücklich warnen vor jenen Christen, die da so sauber auf dem Papier skizzenhaft in die Karole einmalen können, wann was kommt, die erste und die zweite Auferstehung. Fliehen Sie diese Menschen, fliehen Sie die. Der Herr Jesus hat nie über das tausendjährige Reich gesprochen, und wenn es so schrecklich wichtig wäre zur Seligkeit, hätte uns der Herr Jesus noch ein paar Informationen gegeben, der Paulus auch. Ist mir auch in der Tauffrage immer so. Wenn das so heilsnotwendig ist, wie manche es machen, dann hätte uns Jesus noch klare Informationen gegeben. Es ist wichtig für den Glauben, ich will es nicht fallen lassen. Aber wir wollen auch wissen, dass es nicht Themen sind, über die ich so oft predige wie über Römer 8 oder Römer 3 oder andere Stellen der Schriften. Deshalb kommen wir jetzt noch an ein paar Dinge, die wir vom Einzelnen her sehen. Es ist wichtig im Vers 2, dass der Teufel Person ist. Der Teufel ist keine Macht, wie manche glauben, sondern eine Person. Und das ist deshalb wichtig, weil er darum auch von Gott gebunden werden kann. Und das ist auch wichtig für den Kampf, den wir mit diesen Finsternismächten ringen. Sie sind überwundene Personen. Vier Namen sind hier gegeben. Drachen, Schlange, so kennen wir es im Paradies, Teufel und Satan. Der Sieg Jesu wird sichtbar vollstreckt werden. Schon heute dürfen wir wissen, dass wir die Versuchungen des Teufels unter die Füße kriegen können im Namen Jesu. Nur im Glauben an Jesus sind wir stark. Ohne ihn sind wir schwach. Dann meine ich jetzt wieder, allein zu schaffen. Es ist ja ganz schlimm bei uns, wenn wir zeitlang den Weg gehen und sagen, der Herr Jesus hat mir geholfen, über gewisse Versuchungen hinwegzukommen. Und schon nach kurzer Zeit fallen wir wieder, wenn wir meinen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt brauche ich es nicht mehr. Doch, ich habe den Sieg nur über die dunklen Mächte des Satans, wenn ich in Jesus bin, weil er gesiegt hat. Und dieser Engel wirft ihn in den Abgrund und setzte ein Siegel darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte. Muss ja wunderbar sein, diese Zeit, wenn keine Versuchung mehr die Menschen plagt. Wenn man leben kann, ohne dauernd wieder diese heimliche Feindschaft gegen Gott zu haben, diese Unlust zu seinem Wort, die ja in uns allen so tief drin steckt. Unser ganzes Wesen ist durchdrängt mit diesem Satanischen. Und das macht es ja so schwer. Und uns hilft auch dieses Reden hier, den Feind viel klarer zu sehen. Mit all seinen ganz heimlichen Versuchungen, wie er uns ganz von sich wegziehen will. Er steckt ja in uns drin, in der Eitelkeit, in der Ehrsucht, im Neid, in der Empfindsamkeit, in der Wehleidigkeit. Überall hat er seine Versuchung drin. Und trennt uns von Gott. Und da müssen wir so aufpassen, dass wir ihn immer wieder lokalisieren und den Herrn danken und sagen, du kannst ihn auch heute binden. Und dann kommt es zu einer Auferstehung, zu einer ersten Auferstehung. Wenn hier dieses Wort kommt in der Offenbarung, dann finden wir natürlich Bibelstellen in der Bibel, die auf etwas Ähnliches hinweisen. In Hebräer 11 bei den Märtyrern heißt auch, auf damit sie etwas Besseres erlangen, nämlich die Auferstehung der Toten. Ist das gemeint, eine erste Auferstehung? Ich möchte Sie bitten, diese Sache, die mit letzter Klarheit heute in dieser Welt nicht zu klären ist, darf nicht zur Spaltung unter Christen dienen. Jetzt gibt es immer ein paar Superfromme, die dann kommen und sagen, ja, wenn du hier so großzügig bist, warum das nicht in anderen Punkten? Ich möchte einen ganz deutlichen Unterschied machen, weil das nicht so heilsnotwendig ist. Es ist eine wesentliche Frage, durch was ich Sieg habe und ob Christus Gottes Sohn ist und ob er auferstanden ist, als die Frage, erste oder zweite Auferstehung. Hier steht jedenfalls da, und ich möchte es einfach so wiederholen, es gibt eine Auferstehung, Und diese, die dort auferstehen, sind Menschen, die auf der einen Seite sind es etwa die Märtyrer, die nicht angebetet hatten, das Tier. Es sind treue Gläubige, die mit Christus regieren. Paulus spricht einmal davon, dass die Christen die Welt richten werden. Ist das hier gemeint? Wir können nicht mehr sagen, als das Geheimnis andeuten. Lassen Sie es ruhig stehen, wir können es abwarten. Wichtig ist, dass wir zu denen gehören, die das Bild nicht anbeten und die treu beim Wort Gottes verharren. Um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, die beharren. Wenn ich den Paulus noch einmal mir in Erinnerung rufe, was war dem Paulus wichtig? In Philipper 3 sagt er, nicht, dass ich schon ergriffen habe, dass vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, seitdem ich von Jesus Christus ergriffen bin, auf dass ich gelange zur Auferstehung der Toten. Paulus, meinst du die erste oder die zweite Auferstehung, wird er sagen, komm, scher dich nicht drum. Verstehen Sie? Erfasse du Christus und lebe du mit Christus. Es sind sehr subtile Fragen, die uns der Herr ganz bewusst nicht enthüllt hat, über dieses Wort hinaus. Und dann sollen wir uns genügen lassen. Ich hoffe, dass das kein Armutszeugnis für Sie ist, sondern auch eine Achtung des Wortes Gottes in seiner ganzen Größe. Es wird Ausleger geben, die mehr hier sagen können. Ich bewundere das in der Auslegung von Karl Hartenstein, dass er ganz offen sagt, ich folge diesen Auslegern nicht, weil all das, was ich aus der Schrift weiß, dem entgegensteht. Manche, die auch hier klare Angaben über Entrückung machen, kann ich auch nicht folgen, weil ich irgendwo merke, dieses System, dieses starre System entspricht nicht dem, was uns Paulus sagt. Aber wir wollen das stehen lassen, dass offenbar hier es ein Geheimnis Gottes gibt mit der Auferstehung und derer, die er uns in neuen Aufgaben ruft. Es würde auch dies bedeuten, dass das stimmt, was wir oft sagen, dass man im Tod nicht schläft, Ruhe sanft, sondern dass uns der Herr zu neuen Aufgaben ruft. Und dass wir dem Herrn dienen. Denken auch an das Gleichnis, wo Jesus sagt, gehe ein zu deines Herrn Freude und er setzt ihn über 10 Städte. Was ist damit gemeint? Er gibt ihm neue Verantwortungsbereiche. Ist das eine Ewigkeit gemeint? Das sind alles Geheimnisse, die wir nicht weiter klären können. Also es genügt doch. Es genügt doch, dass der Herr uns sagt, sei treu. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über die hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden Priester Gottes in Christi sein. Die 1000 Jahre sind wieder nicht mit der Uhr gestoppt, sondern das ist 10 hoch 3. Nicht? 1000, 10 hoch 3. Eine kleine Dreierle oben dran. Das sind Symbolbegriffe, eine Fülle, die Gott meint, die 3 als die Zahl der Gottes Vollkommenheit, eine Zeit, die Gott bestimmt, es genügt. Und nach diesem letzten Friedensreich bricht noch einmal der Kampf los und der Satan wird losgelassen. Also Sie unterscheiden nochmal, im Kapitel 19 war der Antichrist vernichtet, aber die Macht Satans ist noch da. Und die bricht noch einmal los und er verführt alle Enden der Erde. Ist diese schreckliche Leidenszeit der Welt noch nicht zu Ende? Nein. Sie dürfen nie sagen, so wie es manche auch in den Diskussionen gerne tun und sagen, ja, aber dann können wir gar nichts dafür, der Teufel hat uns eben verführt. Nee. Das ist wie das Kind, wo zur Mutter kommt und sagt, Mutter, die Bube redet immer so wüste Sache. Sagt, na geh doch nicht mehr hin. Sagt der Bub, aber nach höre ich es doch nicht mehr. Wir sind ja immer ganz bewusst in der Entscheidung für die Versuchung Satans offen. Und niemand von uns ist willenlos versucht worden. Und das Schlimme ist, dass wir so schwach sind, wenn die Versuchung kommt. An aller Sünde haben wir persönlich mitgewirkt und sind persönlich haftbar. Es gibt gar keine Sünde, für die wir nicht volle Verantwortung tragen. Auch da, wo der Teufel losgelassen wird. Das, was hier steht, Gog und Magog, erinnert uns nun an das, was Hesekiel 38 steht. Hesekiel 38 steht ja diese große Weissagung von Israel, dass Israel sich wieder gesammelt hat aus allen Völkern der Erde und sich wieder in Palästina sammelt, und das heißt dort ausdrücklich, auf den Bergen, die früher kahl gewesen waren und nun wieder mit Bäumen bepflanzt sind. Interessant, wie es heutige Israel. Und Israel lebt in dieser Zeit, steht, lesen Sie mal Hesekiel 38, wieder in ganzem Frieden und rechnet nicht mehr mit einem Krieg. Also deshalb muss eine andere Zeit sein als heute, wo Israel sehr mit diesem Angriff rechnet. Und da fallen plötzlich die Feinde über sie her. Dort kommt ja dann Gog und Magog, und aus dem Lande Rus, Gesenius, der unser größtes hebräisches Lexikon gemacht hat, das war am Anfang des Jahrhunderts, ein großer Forscher der Sprachen des alten Orients, hat gesagt, das hat ja viele Leute immer wieder bestimmt, dass dieses Wort Rus natürlich mit Russland zusammenhängt, aber da kommen wir schon in die aktuelle Weltpolitik hinein, das möchte ich absolut fernhalten, denn da kommen immer wieder die falschen Assoziationen. Das wollen wir auch in Ruhe abwarten. Aber lesen Sie mal Hesekiel 38 als das Prophetenwort, wie der Kampf gegen Jerusalem losgeht, wie Jerusalem von den vereinten Weltvölkern, das versteht man ja heute auch besser, mit den Vereinten Nationen, belagert wird. Bloß wenn wir es auf die heutige Zeit deuten, sagen wir, viel verstehen wir, dass alle Völker gegen Israel anmarschieren. Es fehlt ja nicht mehr viel, dass wir bald so weit wären. Aber irgendwie all das, was hier steht, passt ja nicht mit dem zusammen, was wir gegenwärtig erleben. Wir haben nicht das tausendjährige Reich, wir haben auch das Ende des Antichristen noch nicht und wissen auch nicht, ob das die ganze Entfaltung seiner Macht ist, was wir erleben. Lassen Sie es doch kommen. Das, was uns der Herr zeigen will, das sollen wir daraus lernen für unseren Glauben. Und das genügt. Wir können nicht durch die Zeit sehen und wir können auch nicht aus unserem Platz heute entrinnen. Und der Teufel wird am Ende in den Pfuhl von Feuer und Schwefel geworfen, wo auch der Antichrist schon war. Das ist die Hölle. Auch darüber redet die Bibel nimmer mehr. Und dann kommt das Weltgericht. Jetzt ereignet sich das, was doch schon immer da war. Jesus saß auf dem Thron, aber noch nicht in dieser Welt, in der unsichtbaren Welt. Und jetzt wird der Herr erscheinen. Jesus hat das ja in Matthäus 24 ausdrücklich erzählt, von seiner Ankündigung her, wie das sein wird, wenn Sonne und Mond ihren Schein verlieren, wenn die Völker schreien und den sehen, in den sie gestochen haben, wenn Jesus kommt. Die Menschen fliehen vor seinem Angesicht, weil sie nie Jesus geglaubt haben und ernst genommen haben. Sie wollen wegfliehen vor ihm, und er wird da sein als der Herr, der Gericht hält über die Welt. Und dann werden die Toten auferstehen zum Gericht. Es ist ja immer so, dass die, die in Jesus Vergebung erlangt haben, nicht mehr ins Gericht kommen. Auch hier halte ich die Unterscheidung nach einem Gericht der Werke, nach den Werken und anders ab, halte ich nicht für sinnvoll, das jetzt wieder in neue Begrifflichkeiten zu zerreißen. Wir können es nicht klarer sagen, nur das wissen wir, während Jesus glaubt und Vergebung hat, kommt nicht mehr ins Gericht. Wir wissen von der ersten Auferstehung und der zweiten Auferstehung, auch das kriege ich in kein System. Ich bin hier in diesen Dingen überhaupt ein Feind des Systems, das nützt uns nichts. Wir wollen das Wort hören und es heute zur Buße rufen lassen. Aber da steht drin von den Büchern, in denen unsere Werke geschrieben stehen. Ach Herr, lösche doch aus in diesem Buch alles. Machen Sie abends nie die Augen zu, ohne dass Sie Ihr Buch sauber haben. Furchtbar, was alles drin steht. Menschen, die meinen, man könne vergessen und verdrängen, es belastet uns doch alle sehr, auch was wir aus Kiel hören oder so. Aber auch, wenn Sie es jetzt auf sich rumdrehen und sagen, was ist in meinem Leben, wo ich immer denke, hoffentlich kommt es nicht raus. Wenn schon alles, was wir heimlich reden, den anderen offenbar wäre, wie wären wir entblößt und beschämt. Und darum ist so wichtig, dass wir vor Gott alles wegtun. Und sie werden merken, wie das sie befreit und wie sie aufatmen können und wie ihr Leben neu wird unter dieser herrlichen Vergebung Gottes heute. Und das ist das Ziel von all diesen Worten. Es gibt ein Buch des Lebens. Lass meinen Namen geschrieben sein, wie heißt es da beim David? Im Bündlein der Lebendigen. Und später kommt das ja mit dem Buch. Das kommen verschiedene, ich habe heute mein Manuskript vergessen, auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Ich habe mir es notiert gehabt, die verschiedenen Bibelstellen, wo das kommt mit dem Buch des Lebens. Das können Sie wissen, Lukas 10 kommt ja noch einmal dann, wo Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist Wunderbare. Wenn nicht die Versäumnisse und die Schuld, die soll getilgt sein, und das andere, dass mein Name geschrieben ist ins Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in feuchten Pfuhl. Auch hier gibt's jetzt große Theologen und Ausleger, die dann alles wieder sagen und sagen, das ist keine ewige Verdammnis, das ist nur ein Läuterungsfeuer. Nach all dem, was ich weiß, in der Bibel ist es eine ewige Verdammnis. Aber ich will hier nicht streiten. Es gibt wichtigere Punkte, als dass wir über die streiten. Seien Sie Ihrer Meinung gewiss. Für mich ist es so, dass es furchtbar ist. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, und ich möchte nicht verworfen werden, sondern ich möchte im Buch des Lebens stehen. Es gibt Heilsgewissheit. Haben Sie Heilsgewissheit? Sie wissen, ich bin im Buch des Lebens geschrieben. Ich habe viel im Leben falsch gemacht, aber der Herr hat alles weggetan. Sind Sie sicher, dass Ihnen vergeben ist? Brauchen nicht alten Dinge wieder wegwerfen, wieder vorholen, sondern fröhlich sein, dann suchen Sie Aussprache. Sie Frieden haben und gewiss werden in ihrem Leben.